Ich möchte, es ist kein leichtes Thema, das ich hier bekommen habe. Und ich habe mir trotzdem, glaube ich, ein paar interessante Highlights, die vor allem auch für die klinische Routine interessant sind, ausgesucht, die ich heute kurz hier präsentieren möchte. Was mir geholfen hat bei meiner Auswahl, war dieser Artikel, der im Nature 2015 herausgekommen ist, der die 5 Big Questions des Kolorektalkarzinoms, die angeblich die Zukunft des Kolorektalkarzinoms wesentlich beeinflussen sollen, zusammengefasst hat. Und die Fragen dieses sehr empfehlenswerten Artikels beschäftigen sich hauptsächlich mit einerseits, was verursacht eigentlich die Kolorektalkarzinom verursachten Mutationen, was macht aus einem Polyp ein tatsächliches Karzinom, was ist der Einfluss von Umweltfaktoren auf die Entstehung und die Progression vom Kolorektalkarzinom, wie definiert sich die Tumorheterogenität und was hat das für einen Einfluss auf das Ansprechen der Patienten und welchen Stellenwert hat die Immunotherapie in diesem Setting des Kolorektalkarzinoms, was wir kurz auch schon angeschnitten haben. Aus Zeitgründen kann ich natürlich nicht auf alle Fragen hier eingehen, aber die letzten drei möchte ich zumindest ein paar Highlights aus dem letzten Jahr präsentieren. Das erste ist Umweltfaktoren. Und da ist gerade dieses Jahr ein ganz interessanter Artikel herausgekommen, der ein bisschen erklärt, warum wir diesen Zusammenhang sehen zwischen High-Fat, also fetthaltiger Ernährung in Patienten, die sich chronisch und lange fettreich ernähren, und der Entstehung von Kolorektalkarzinomen. Und diese Gruppe hat Anfang dieses Jahres sehr elaboriert dargestellt, dass in ihrem Mausmodell mit fettreicher Ernährung versus normaler Ernährung tatsächlich Adenome und Karzinome häufiger auftreten und dies offensichtlich über den Mechanismus der Blockade, der Differenzierung der intestinalen Stammzellen zustande kommt, dies wohl vermittelt über einen PPAR-Delta und darüber vermittelten Mechanismus über Beta-Catenin, der offensichtlich durch diesen Differenzierungsstopp eine Proliferation dieser unreifen Zellen bewirkt und damit das Auftreten von Adenomen und auch Karzinomen begünstigt. Als nächste Frage die Frage nach der Tumorheterogenität, und da ist letztes Jahr sicher ein zentrales Paper erschienen in der Gruppe um Sabine Teschba. Das widerspiegelt nur unsere klinische Erfahrung, dass teils große Tumoren, T4-Karzinome mit Infiltration von der Umgebungsstruktur, keine Metastasen haben. Wir haben viel über Metastasen jetzt gerade vorhin gehört, dass das ein hochkomplexer Mechanismus ist, der sicher auch von der Tumorbiologie getriggert ist. Ebenso kleine Tumoren, die bereits im ganz frühen Stadium viele Metastasen entwickeln, lymphogen wie hämatogen. Da sehen wir auf klinischer Ebene schon, dass das Kolorektalkarzinom, das wir hier als Gruppe zusammenfassen, massiv heterogen ist. Und die Gruppe um Sabine Teschba hat im Nature Medicine Ende letzten Jahres diese sehr umfassende Arbeit mit 1500 Kolorektalkarzinom-Patienten und dem Genexpressionsmuster gezeigt, dass die Gruppe Kolorektalkarzinom eigentlich zumindest 4 Haupttypen umfasst, die sich substanziell auch unterscheiden in puncto ihrer Prognose. Einerseits Gesamtüberleben, rezidivfreies Überleben und Gesamtüberleben nach Rezidiv, was, denke ich, schön verdeutlicht, wie schwierig es wir haben in unserer klinischen Forschung, da diese allein biologischen Effekte natürlich die Effekte unserer getesteten Therapien maskieren kann. Nun ein kurzer Schwenk über die Vorsorge, nachdem dies natürlich von zentraler Relevanz und Attraktivität ist, dass wir das Kolorektalkarzinom nicht nur behandeln, sondern im Idealfall bereits verhindern. Die Koloskopie ist natürlich der aktuelle Goldstand, jedoch wissen wir alle, dass die Bevölkerung in puncto Compliance noch nicht zufriedenstellend regelmäßig zu dieser Untersuchung geht. Viele Patienten kommen effektiv zu spät und all along ist das auch eine kostenintensive Untersuchung. Dementsprechend wünschen wir uns natürlich einen Bluttest, der idealerweise das Vorhandensein von Polypen und Karzinomen präzise voraussagen kann. Und es gibt in dieser Übersichtsarbeit im Nature letzten Jahres, wird dieses Thema ausführlich beleuchtet und auch dort der Septin-9-Test explizit erwähnt, der über epigenetische Veränderung, nämlich den Methylierungsstatus der Promoterregion des Septin-9-Gens, als Marker hochattraktive und in den letzten Jahren sehr vielversprechende Ergebnisse erzielt hat. Um das ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich nur kurz eingehen, was ist eine genetische und was ist eine epigenetische Veränderung. Wir haben das im vorangegangenen Vortrag kurz schon gehört. Eine genetische Veränderung ist also die klassische Mutation, die wir auch in der klinischen Routine üblicherweise derzeit verwenden. Aber epigenetische Veränderungen, wissen wir, werden mehr und mehr erkannt als von zentraler Relevanz. In dem Zusammenhang ist der Methylierungsstatus wesentlich dafür Voraussetzung, wie häufig ein Gen transplantiert wird und somit das jeweilige Protein produziert wird. Abgesehen von den tumorbiologischen Konsequenzen dieser epigenetischen Veränderungen können natürlich diesen epigenetischen Veränderungen auch ein gewisses Markerpotenzial widerspiegeln. Und leider, obwohl wir eigentlich vielversprechende Daten in den letzten Jahren bekommen hatten für den SEPT9-Test, muss man sagen, in dieser konklusiven Analyse von 1500 Patienten hat sich gezeigt, dass mit einer Detektionsrate von knapp 70% und einer falsch positiven Rate von 20% SEPT9 als vielversprechendster Marker wohl leider nicht Einzug in das Screening finden wird. Nichtsdestotrotz darf ich hier ein paar Daten von Herrn Professor Bachleitner aus seiner Gruppe präsentieren, den SEPT9-Test ein bisschen anders einsetzt, nämlich im Sinne eines Tumormarkers, wo sich im Verlauf der neoadjuvanten Therapie von metastasierten Kolorektalkarzinompatienten der SEPT9-Test angeschaut wurde. Und man sieht hier im Verlauf der Therapie bei einem Patienten mit einer Response, hier einen schönen Abfall bei einem Patienten ohne Ansprechen, hier einen relativ kontinuierlichen Verlauf und einen kontinuierlichen Anstieg bei einem Patienten mit einem Progress unter der neoadjuvanten Therapie. Dementsprechend sind diese sicher vielversprechenden präliminären Daten ein Hinweis dafür, dass vielleicht das Ansprechen der neoadjuvanten Therapie durch diesen Test prädiziert werden kann. Wir brauchen hier noch finale Daten, aber das schaut schon mal, denke ich, sehr vielversprechend aus. Einer der sensationellsten Artikel, glaube ich, aus dem letzten Jahr, könnte daran liegen, dass ich mich selber auch viel mit Thrombozyten beschäftige, ist im Cancer Cell präsentiert worden im Ende letzten Jahres, wo das RNA-Profil in den Thrombozyten relativ spezifisch voraussagen konnte, einerseits, ob der Patient einen Tumor hat, woher dieser Tumor kommt und welche Mutationsprofile dieser Tumor birgt. Und hier die Daten aus dem Paper mit der Area under the Curve, die also ganz knapp an 1 vorbeischrammt, sensationelle Ergebnisse. Wie gesagt, sicher präliminär, aber und brauchen Validierung, ist auch ein Projekt, in das der Herr Professor Bachleitner aktuell involviert ist. Wir sind gespannt, ob diese Daten prospektiv auch weiter validiert werden kann, aber hier haben wir sicher einen neuen Marker, der vielleicht gerade im Screening uns in Zukunft substanziell helfen kann. Als letzten Punkt die Immuntherapie. Das Paper, das sicher auch sehr, sehr, sehr interessante Daten gezeigt hat, bezieht sich eigentlich auf die letzten zwei Fragen, nämlich einerseits die Tumorheterogenität und die Immuntherapie. Was ist jetzt die rationale eigentlich eine Immuntherapie? Und der Professor Stift wird sagen, wir wissen das alles schon seit 20 Jahren. Aber damit ein Tumor überhaupt entstehen kann, muss er der Immune Surveillance quasi entkommen. Das heißt, eine defekte Zelle wird üblicherweise vom Immunsystem erkannt und eliminiert. Das heißt, diese Elimination muss der Tumor entkommen und die Rationale ist, eine Aktivierung des Immunsystems kann dementsprechend hochspezifisch die Elimination dieser Tumoren fördern. Jetzt gab es einige klinische Studien in den letzten 5 Jahren, die sich spezifisch die gängigen immunstimulierenden Therapien sowie CTLA-4, Anti-PD-L1 und Anti-PD-1 angeschaut haben im Kolorektalkarzinom und die Ergebnisse waren maximal enttäuschend. So fürs CTLA-4, einer von 45 Patienten, haben gerade mal auf die Therapie angesprochen. Aber in dem Paper, das ich hier als Highlight präsentieren möchte, haben sich die Autoren noch angeschaut, gibt es vielleicht eine Subgruppe, die explizit von dieser Therapie, von der immunmodulatorischen Therapie profitieren könnte. Und um dieses Paper zu verstehen, möchte ich nur ganz kurz den Mismatch Repair und die Mismatch Repair Defizienz erklären. Also Mismatch Repair ist einfach ein Proteinkomplex, der beim Abschreiben der DNA passierende Fehler direkt ausmerzt und Tumoren, die eine Mismatch Repair Defizienz haben, akquirieren substanziell mehr somatische Mutationen, aber dadurch haben sie auch eine deutlich erhöhte Neoantigen-Expression auf der Oberfläche, die vom Immunsystem erkannt werden kann. Diese Tumoren haben auch eine deutlich verstärkte Lymphozyteninfiltration und das macht eigentlich eine logische Grundlage, warum eine immunstimulierende Therapie eigentlich gerade bei diesen Tumoren explizit gut funktionieren sollte. Und das haben sich diese Gruppe zum Anlass genommen, genau zu definieren, die Patienten mit einer immunmodulatorischen Therapie, mit einer Mismatch-Repair-Defizienz, im Detail zu analysieren. Einerseits haben diese Patienten substanziell mehr somatische Mutationen, aber jetzt kommt die ganz zentral relevante Information, nämlich diese Patienten sprechen mit 40% auf die immunmodulatorische Therapie an und haben ein substanziell höheres Ansprechraten, nämlich 80, progressionsfreies Überleben, nämlich 80 versus 10% im New England diesen Jahres publiziert. Also scheint es hier eine sehr zentrale Rolle zu spielen, wie immunogen in Anführungszeichen der Tumor ist, um die Effektivität einer immunmodulatorischen Therapie beim Kolorektalkarzinom vorauszusagen. Und ganz interessant, glaube ich, ist, dass natürlich in dieser konklusiven Arbeit in der Gruppe von Sabine Teschbach genau diese Gruppe auch definiert wird mit 14% ein hypermutierter Kolorektalkarzinomtyp mit einer Mismatch-Repair-Defizient und einer starken Immunaktivierung. Also es macht alles eigentlich schön Sinn und es ist ein schönes Beispiel, wie wir im letzten Jahr einen deutlichen Schritt näher in Richtung personalisierte Therapie gekommen sind, dass wir Patienten vor Beginn der Therapie klassifizieren, um dann eine möglichst wirksame Therapie ihnen zu verabreichen und ihr klinisches Outcome am Ende des Tages zu verbessern. Ich glaube, ein zentraler Punkt bei der translationalen Forschung ist, dass man am Ende nach den experimentellen Daten wieder zurückkommt auf, was ist klinisch relevant. Und dementsprechend habe ich mich bemüht, klinisch relevante Take-Home-Messages zu formulieren, dass eine stark fetthaltige Ernährung tatsächlich mit der Entstehung von Kolorektalkarzinomen assoziiert wird, ist uns an sich schon bekannt. Das Neue ist, dass dies offensichtlich über eine Inhibition der Differenzierung der intestinalen Stammzellen über PPAR-Delta und Beta-Catenin funktionieren könnte. Enorme Heterogenität zwischen den Kolorektalkarzinomen wissen wir schon auf klinischer Ebene, aber nun haben wir eine wirklich schöne, konklusive Analyse, warum dies tatsächlich oder in welche Gruppen sich das aufgliedert. Das Screening, leider eher enttäuschende Ergebnisse für SEPT9, die Koloskopie sicher weiterhin unersetzbar. Das Ansprechen auf die neoadjuvante Therapie eines metastasierten Kolorektalkarzinoms habe Ihnen preliminäre, aber sicher vielversprechende Daten zeigen können. Und für mich eins der ultimativen Highlights, wie bereits schon erwähnt, sind diese tumormodifizierten Thrombozyten und deren enthaltenes RNA-Profil, das sicher aktuell auch noch preliminäre Daten sind und eine Validierung braucht. Aber aufgrund der Stärke der präsentierten und publizierten Daten, glaube ich, als sehr vielversprechend zu identifizieren ist. Die Immuntherapie beim Kolorektalkarzinom hatte ja initial eher ernüchternde Ergebnisse. Nun scheint aber über vielleicht eine prätherapeutische Differenzierung der einzelnen Tumore vielleicht eine Patientengruppe identifizierbar zu sein, die explizit von so einer Therapie profitieren können. Die Komplexität ist sicher groß und im letzten Jahr sicher noch zusätzlich gewachsen. Es zeigen sich sicher viele zusätzliche offene Fragen, die es zu beantworten gilt. Und ich denke, die translationale Forschung, als auch mein Forschungsgebiet aus dieser, in diesem Bereich fällt, glaube ich, ist hier von zentraler Wichtigkeit, um auch in der Zukunft genau diese klinisch relevanten Fragen beantworten zu können. Damit bin ich beim Ende und danke herzlich für die Aufmerksamkeit.